Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weird History, dem Podcast für wahre Geschichten, die manchmal so verrückt klingen, dass man sie beinahe nicht glauben könnte. Leonie und ich, Bianca, bringen euch diese Geschichten alle 14 Tage mit und eins ist garantiert, es gibt immer einen kleinen Überraschungseffekt.
So ist es, denn wir kennen die Geschichten der anderen gar nicht. Das wird uns auch immer erst am Tag der Aufnahme gewahr, wenn wir dann so ja selber eigentlich Zuhörer sind. Und ja, Bianca, heute geht es um verlorene Schätze. Und ich möchte heute gerne mal ein bisschen anders einsteigen. Also vorweg muss ich sagen, ich war natürlich nicht dabei, aber ich stelle es mir ungefähr so vor. Da ist es, flüstert einer der Techniker. Auf dem Bildschirm vor ihm erscheinen verschwommene Konturen, die sich langsam, aber sicher zu einer Schiffssilhouette formen. Sie steuern näher an das Wrack heran und stoßen auf die bronzenen Kanonenrohre mit eingravierten Delfinensymbolen. Damit war klar, nach jahrzehntelanger Suche ist sie gefunden. Die Nuestra Señora de la San José.
Und Bianca guckt etwas fragend in die Runde und denkt so, was? Ein Schiff?
Ein Schiff, ganz genau, Bianca.
Und Leonie hat schauspielerisches Talent, das haben wir auf jeden Fall jetzt schon mal.
Ja, wir arbeiten dran.
Okay, ein spanisches, so von dem Titel her?
So ist es, genau. Mhm. Und das war 2015 vor der Küste Kolumbiens.
Das ist ja noch gar nicht lange her.
Nee, wir sind mal wieder... Naja, nicht hochaktuell, aber zur Geschichtskontext, ja, doch. Ja, und ein Taucherroboter namens, der klingt auch schon ziemlich cool, Remus 6000, der ordnete das Wrack der spanischen Gaiole, San José kurz gesagt, der ortete das praktisch, wo es halt jahrzehntelang gesucht wurde. Und dazu muss man sagen, mit ihr, irgendwo, verborgen im Schlamm, da befinden sich Schätze, die seit über 300 Jahren niemand mehr gesehen hat.
Ah, wir können uns vorstellen, wahrscheinlich Berge von Gold. So ja. Stell mir das vor, Rubinen, irgendwelche Kronen, die da rumliegen.
Ja, du bist
so
schon
wie
ziemlich
in sämtlichen Piratenfilmen.
Total. Also es wird ein bisschen piratisch heute.
Ich gucke zu viel Fernsehen. Also
ja, stell dir vor, ich auch. Naja, aber zurück. Also unser Tauchroboter Remus 6000, übrigens, finde ich ganz interessant noch als Fun Fact, der hat auch schon 2010 das Wrack der Titanic erforscht.
Ja, aber dann heißt das, das ist ein guter Roboter.
Da, ja, absolut.
Also, sorry, wenn man die Titanic schon erforscht hat.
Das ist ein guter Roboter.
Qualitätsmerkmal.
Und daher, ja, war man auch echt... man war schon überrascht, dass man das Wrack gefunden hat, weil da wurde halt ein riesiges Geheimnis drum gemacht und das ist auch bis heute der Fall. Denn trotz Entdeckung ist der Standort der San José immer noch nicht veröffentlicht.
Und wollen die nicht, dass Leute da hinfahren?
Ja, das hat einen guten Grund, warum die das geheim halten. Dazu aber gleich mehr. Ich möchte nämlich erstmal von diesem Schiff, von dieser Galeone erzählen.
Unbedingt.
Und zwar ging es 1698 vom Stapel und es ist ein Linienschiff der spanischen Marine. Und im Februar 1700 ging es mit mehr als 60 Kanonen beladene Kriegsschiff auch schon in den Dienst. Und da muss man ehrlich sagen, gerade rechtzeitig, weil ziemlich turbulente Zeiten folgten. Denn im gleichen Jahr verstarb der letzte spanische Habsburger, Karl II. Von Spanien, ohne Kinder und ohne direkten Erben. Und damit löste er natürlich einen Konflikt um die Nachfolge aus.
Ja, alle kloppen sich drum. Das hatten wir ja schon öfter, ne? Wer will die Thronfolge, wenn es keinen Thronfolger gibt? Ja.
So, und das Ganze fällt heutzutage unter den Begriff spanischer Erbfolgekrieg. Der ging von 1701, also praktisch ein Jahr nach Karls Tod, bis 1714. Und ich mach's jetzt mal ganz kurz. Ja, kurz, weil ich will jetzt hier nicht zu nerdig werden, zu tief abtauchen. Aber, also, Karl ist tot, dann kam Frankreich, die wollten die Krone für sich. Die habsburgische oder das damals habsburgische Österreich hat natürlich auch Ansprüche erhoben. Und England und die Niederlande, die dachten sich so, Frankreich als Großmacht irgendwie gar nicht so gut. Also unterstützten die als Allianz die Habsburger.
Das ist ja was.
Genau, also
einfach rüber.
Wildes Hin und Her. Es ist halt echt ein europäischer Konflikt, könnte man sagen, der damit mit dem Tod von Karl losgetreten ist. Und das musste ich eben erwähnen, weil das ganz wichtig ist für die Reise der San José. Denn um spanische Kriegskassen zu füllen, schickte man sie nach Portobelo, also Panama die Ecke, wo sie mit tonnenweisen Gold- und Silbermünzen, Smaragden aus Peru und vermutlich sogar chinesischem Porzellan beladen wurden.
Oh, das ist viel. Das ist viel Geld umgerechnet wahrscheinlich, ne? Also würde ich gar nicht wissen, was man heute dafür kriegen würde.
Also das ist total schwierig zu sagen. Also da sind Forscher ganz vorsichtig mit Aussagen. Also die meinten, das kann man eigentlich gar nicht so richtig schätzen, aber definitiv umgerechnet mehrere Milliarden. Also man spricht auch vom größten Schatz, der wahrscheinlich jemals versunken ist.
Und warum kenne ich den dann nicht?
Ja, das deswegen ging mir auch so. Also ich dachte mir so, Mensch,
ich bin doch schon längst mal losgefahren.
Ja, richtig. Also ich sehe mich da auch schon mit so einem kleinen U-Boot. Also aber das Ding ist, wir müssen ja erstmal zurück, weil da segelte sie ja noch, ne? Da schippert sie ja auch auf dem Wasser herum. Aber das ist schon gesagt, das ist eine Menge Cash, die da rumtransportiert. Und gerade in so einem europäischen Konflikt fanden das natürlich alle reizvoll.
Kann ich verstehen.
Und so kam diese San José auch nie dort an, wo sie hin sollte, nämlich ja eigentlich nach Spanien. Denn am 8. Juni 1708, rund 30 Kilometer von der kolumbianischen Küste von Cartagena, das sind mal wieder tolle Wörter hier, von Cartagena zum Seegefecht mit 4 britischen Kriegsschiffen. Die wollten sich das natürlich auch unter den Nagel reißen. Und nach einer fast 10-stündigen Schlacht wurde, vermutlich versehentlich, die Pulverkammer getroffen und die Gaiole explodierte. Das haben sich die Briten auch anders vorgestellt, weil die wollten es ja eigentlich kapern und dann mit so Donnerduck-mäßig mit Geldsacken durchbrennen halt, ne? Oder Dagobert Duck ist es.
Haben sie sich so schön gedacht.
Ja, nix davon. Also wie gesagt, das Teil ist explodiert und das dauerte absolut nicht lange. Und ja, dann versunk sie auch schon in den Tiefen des Meeres und leider mit ihr auch fast 600 Personen, die an Bord waren.
Oh Gott, es gab so viele Menschen haben da drauf gepasst.
Ja, es war ein riesen Kriegsschiff.
Bei 60 Kanonen kann man sich schon denken, wie groß das Schiff ungefähr war.
Absolut.
600 Heilige.
Also 11 davon haben überlebt, aber das ist natürlich ganz schön gering im Vergleich, ne? Aber wie gesagt, die San José ist etwa 600 Meter in die Tiefe gesunken und wie schon gesagt, mit ihr der wohl wertvollste Schatz, der jemals während einer Seeschlacht versenkt wurde. Aber nicht nur monetär, denn der Fund gibt auch Ausschlüsse zu mehreren Aspekten dieser ersten Globalisierungsprozesse, da ja auch wirklich Güter aus praktisch allen Breitengraden irgendwie mit an Bord waren. Und dadurch können Forscher halt erste Handelsrouten rekonstruieren und auch so ein bisschen das Leben an Bord nachstellen. Von daher ist es nicht nur diese mehrere Milliarden umgerechnet Euro wert, sondern natürlich auch so für die Historie ein ganz bedeutender Fund. Und so bedeutend, dass er noch nicht angerührt wurde.
Echt?
Ja, weil leider, wenn so viele Parteien involviert sind, ist ja die Frage um den Anspruch.
Wem gehört es eigentlich, ne?
Gehört's. Und klar ist, damals wie heute, alle wollen ihn, ne? Alle wollen den Schatz.
Aber ist das nicht... Ich überlege gerade, ist das nicht so nach dem Motto, da wo es auch versunken ist, gibt es da nicht so eine Regel oder so? So nach dem Motto, da liegt es, also gehört es denen, da wo es liegt?
Da sprichst du gerade was richtig Gutes an. Und zwar gibt es dazu eine UNESCO-Konvention. Und demnach gehören gesunkene Schiffe immer dem Staat ihrer Herkunft an. Also Spanien dachte sich so, toll.
Wir sind's.
Historischer Besitz, hallo. Aber Kolumbien hat gesagt, nö, das müssen wir nicht unterschreiben. Und man muss natürlich sagen, das Schiff liegt halt eben auch in deren Hoheitsgewässern.
Ah, ja gut, okay, aber das ist dann auch klar, ne, dass man sich da dann vielleicht ein bisschen in die Haare kriegt und sagt so, aber gehört es dann wirklich euch oder uns?
Ja, total. Also da kann man vielleicht sogar schon so ein Stückchen verstehen, dass die sich denken, ja, das liegt doch bei uns, dann wollen wir zumindest was abhaben. Aber die waren nicht die einzigen. Es gab dazu noch ein US-Unternehmen.
Ach was.
Ja, natürlich. Natürlich. Und das hat angegeben, bereits in den 80er Jahren das Wrack schon gefunden zu haben.
Ach, wie witzig.
Ja, die meinten, nie, wir haben das damals schon geortet und auch Koordinaten rausgegeben. Und deswegen wollen die natürlich auch was abhaben. Ne?
Aber wie dreist ist das denn? Nächstes Mal sage ich auch einfach, ja, ich war auch schon mal da. Also
genau, kann man ja immer was davon. Ne? Ja. Wer weiß, vielleicht werden wir nochmal reich damit. Ja, aber dann kam auch noch ein indigenes Volk aus Bolivien. Die haben gesagt, da sind ja auch Silbermünzen und Goldmünzen von uns drauf. Also die wollen wir auch als historischen Besitz. Und du siehst, irgendwie kommen die da nicht so richtig zusammen. Es gibt schon seit Jahren Rechtsstreit. Und die kolumbianische Regierung erklärte die Fundstelle jetzt einfach ja, als geschützten archäologischen Platz. Also
ist, glaube ich, mit der Schlauste, was man machen kann.
Ja, total. Also die münzen das jetzt wirklich auf diese Forschung, die dann da stattfindet. Und dementsprechend ist die Lage bis heute geheim und nicht eine einzige Münze wurde raufgehoben. Also ja, auch hier könnten wir jetzt natürlich losstiefeln.
Ja, unbestritten.
Aber das wird schwierig. Also irgendwo da hinten weiß man, aber längst nicht die Koordinaten, um da wirklich was zu holen. Und glaub mir, das haben genug Leute vorher schon probiert.
Schon versucht und sind auch nicht fündig geworden. Aber total. Leonie, findest du nicht, dass so die eine Frage, die mir da unter den Nägeln brennt, ist vielleicht ein bisschen gemein, aber gab es diesen Schatz dann wirklich? Also war die wirklich damit geladen? Geladen. Also weißt du, haben die das wirklich gefunden?
Ja.
Weil wenn man bis heute nichts gefunden hat, ist das so für mich... Also manchmal irgendwo, so eine ganz kleine
Aber
Sache.
Es gibt Bilder. Ich hab schon Bilder von so ja, chinesischem Porzellan im Schlamm gesehen.
Ach Mist.
Also da muss man natürlich auch vorsichtig sein und sich überlegen, inwieweit kann das jetzt stimmen. Aber ich glaube, dadurch, dass das historisch alles so gut nachweisbar ist, man kann genau sagen, welche Route das war und so. Und da die Forscher ja schon gesagt haben, wir können damit Handelsrouten nachstellen oder rekonstruieren.
Okay.
Das wird so sein. Und Spanien hat damals ja auch einige, ja, ich sage jetzt mal gelinde Raubzüge gehabt und die ganze Kohle dann irgendwo da in Peru gesammelt, in Bolivien gesammelt. Und da hat man einfach gedacht, so mit dem Geld können wir jetzt diesen Erbfolgekrieg halt beenden. Und wahrscheinlich wäre es auch so gewesen, weil damals waren diese Schätze schon von unfassbar hohem Wert. Und ja, es kam dann ja letztlich alles anders. Und ich finde das irgendwie so interessant, weil so, weißt du, 300 Jahre Unterschied und irgendwie wird sich da immer noch drum gestritten.
Ich frage sagen, viel weiter sind wir mal wieder nicht gekommen,
nee,
weil
genau.
Die Gier des Menschen einfach, die ist halt unergründlich, würde ich sagen.
So
weißt du, vor 300 Jahren schon und jetzt würden sie sich immer noch in die Haare kriegen. Deswegen sage ich ja, vielleicht die beste Möglichkeit zu sagen so, wir schützen dieses Gebiet einfach und sagen, es darf keiner graben, suchen, wie auch immer.
Kann total sein. Also man spricht, und das fand ich irgendwie wieder so ein bisschen, ja, jetzt kommen wir wieder so in diese Piratenschiene. Man spricht vom Fluch der San José, könnte man sagen. Also manche nennen das Wrack halt auch heilige Gral der Wrackfunde.
Ah, ja. Ne?
Aber andere sagen eben, dass es ein Fluch ist, der einfach jeden in den Streit stürzt, der sie halt finden will. Und das hat die Historie ja auf jeden Fall bewiesen. Und vielleicht wird der Schatz eines Tages gehoben, aber vielleicht ruht er auch für immer dort, wo er seit 1708 liegt, irgendwo tief in den Gewässern der Karibik.
Ich bin bei sowas auch immer so, manchmal kann man auch bestimmte Dinge einfach da lassen, wo sie hingehören und ich muss nicht alles ergründen. Also ich finde gerade das macht die Geschichte ja auch so spannend eigentlich, dass man sagt, bis heute hat es keiner gefunden. Und genau da passt eigentlich auch ganz gut rein, was ich dir heute mitgebracht habe.
Ja.
Denn mein Schatz oder mein verlorener Schatz hat seinen Ursprung noch ein bisschen woanders als deiner. Also das ist jetzt nicht so historisch alles belegbar, weil es ist eigentlich quasi eine erfundene Geschichte.
Oh,
aber
wow.
Es ist relativ spannend, worauf das nachher alles fußt. Denn es geht bei mir um einen Schatz, der seit über 800 Jahren verschwunden ist. Also der ist wirklich schon lange, lange Zeit weg. Ein Schatz, den Ritter, Kaiser und angeblich sogar mal die Nazis gesucht haben und vielleicht auch ein bisschen irre geworden sind bei der Suche, weil er einfach nicht auffindbar ist. Also es ist tatsächlich so, dass dieser Schatz auch angeblich verflucht sein soll.
Ach, alle Schätze,
da sind wir wieder da,
weil
dein Schatz ist ja auch ein bisschen verflucht und ich glaube, jeder, der Piratenfilme mag, kennt das auch. Es gibt doch so gut wie keinen Schatz, der nicht verflucht ist. Ne? Fährst du eine Münze an, wirst du auf einmal ein Skelett oder so. Keine Ahnung.
Genau, stützt alles in jetzt, also alles stützt zusammen, das ist schon so das Mindeste. Ne?
Ne? Und das gilt bei diesem Schatz eben auch. Und dieser Schatz ist vielleicht gar nicht so weit weg, denn wenn ihr vielleicht euren nächsten Urlaub plant oder so, solltet ihr euch mal überlegen, ob ihr vielleicht nicht Richtung Rhein fahrt.
Aha, ich bin ganz ohr, ich habe bald Urlaub.
Weil da kann man vielleicht ein bisschen mal gucken, was man so sieht oder was man eben auch nicht sieht. Denn ich habe euch die Geschichte vom Rheingold mitgebracht. Okay. Und so wie Leonie guckt, kennt sie zumindest den Begriff des Rheingolds?
Ja, ich habe es tatsächlich schon mal gehört. Ich war mir fast sicher, als du Nazis in den Ring geworfen hast, dass irgendwas kommt von wegen das Bernsteinzimmer, was ja auch ganz bekannt.
Ich hatte es kurz überlegt und dann dachte ich so, nee, mach mal was anderes.
Aber das klingt noch interessanter, finde ich.
Kurze Werbung hier bei uns. Werbung Ende. Tatsächlich ist das Rheingold ein sehr sagenumwobener Schatz, der Nibelungen nämlich. Und da will ich heute mal ein bisschen aufklären, was so Legende ist, was Wahrheit ist und eben auch sagen, wo man vielleicht heute noch Spuren davon findet oder zumindest so ein bisschen so diesen Hauch davon miterleben kann. Weil ich finde, manchmal ist es auch ganz cool, irgendwo zu sein und man atmet diesen Geist.
Ja, total.
Und das kann man tatsächlich beim Rheingold auch heute noch tun. Wir gehen jetzt aber erstmal zurück in die Zeit. Wir schreiben das Jahr 1200. Ein mittelhochdeutsches Epos macht die Runde.
Mhm.
Und das ist das Nibelungenlied. Es ist eine Geschichte über, wie sollte es sonst sein, Liebe, Verrat, Heldenmut und Gold.
Mhm.
Nämlich ganz viel Gold. Im Zentrum steht ein fast unbesiegbarer Held. Dieser heißt Siegfried.
Mhm.
Und wer vielleicht da ein bisschen im Thema drin ist, kennt vielleicht auch die Geschichte von Siegfried. Denn er ist ein bekannter Drachentöter.
Ja.
Der hat den Drachen getötet, badet in dessen Blut. Und ein kleines Lindenblatt fällt allerdings so zwischen seine Schultern, dass eine Stelle nicht von diesem Blut bedeckt wird. Ergo ist das die einzige Stelle, wo Siegfried verwundbar ist.
Mhm. Praktisch Siegfrieds Achillessehne.
Genau, Achilles Schulter.
Schulter.
Siegfrieds Schulter, genau. Genau das. Und er besiegt durch diese Kraft, die er eben durch das Bad im Drachenblut hat und dadurch, dass ja eigentlich auch niemand weiß, wo er verwundbar ist, die Nibelungen. Und das war der Sage nach ein mythisches Zwergengeschlecht. Und was macht er? Er schlägt sie nicht nur, er nimmt ihnen natürlich auch das Kostbarste, was sie besitzen. Und das ist eben ein Schatz und das ist das Rheingold. Ja, der Schatz enthält unter anderem einen Ring. Und diesem Ring sagt man nach, dass er seinem Träger Macht über die Welt verleiht.
Bisschen Herr der Ringe-Vibes.
Ich wusste das.
Deswegen hast du mich schon so erwartungsvoll angeguckt.
Ich hatte Hoffnung, dass du es sagst. Aber es ist tatsächlich kein Zufall.
Oh.
Denn selbst J.R.R. Tolkien hat sich von dieser Legende eigentlich inspirieren lassen. Also das muss man vielleicht als kleinen Randverweis einmal sagen. Also da kommt es vielleicht ein bisschen her, dass er gedacht hat, Ringe der Macht. Mhm. Es passt einfach gut.
Es passt, ja.
Das liegt quasi dem Rheingold zugrunde. Ja, wir machen es auch ein bisschen kürzer, weil die ganze Geschichte aufzudröseln würde auch lange dauern. Aber Siegfried bringt seinen Schatz mit nach Worms. Ich meine, Weltstadt Worms.
Ja, du.
Mehr war noch nicht da.
Klingt absolut cool.
Und da muss man sagen, da ist es dann wie häufig Intrigen, Eifersucht, ganz viel spielt da zusammen. Und das kostet ihn dann leider auch das Leben. Sein Mörder, Hagen von Tronje, der erfährt nämlich, und das finde ich eigentlich das Traurige an der Geschichte, von Siegfrieds Frau Kriemhild, dass er verwundbar ist zwischen den Schulterblättern.
Nein.
Aber das sagte jetzt, also sie sagte schon bewusst, aber nicht unbedingt absichtlich, weil er leitet sie in so eine List. Also er versagt so, ja, ich will den beschützen, ich muss wissen, wo muss ich ihn denn beschützen? Also wo darf nicht der Feind hinkommen? Und
ja.
Naja, das ist so quasi Durchstoßlegende, muss man sagen. Ne? Rammt dir dein Freund dann von hinten das Messer rein. Ja, und Hagen, was macht er? Er bringt nicht nur Siegfried um, sondern er nimmt natürlich auch den Schatz mit.
Klar, muss sich auch lohnen. Ne?
Ich sag ja, menschliche Gier,
ja,
wir nehmen es einfach mal mit.
Oh, es ist in jeder Geschichte irgendwie mit drin.
Bei Hagen ist aber das Ding, er behält den Schatz nicht. Mhm. Er wirft ihn der Sage nach in einen Fluss, nämlich in den Rhein rein. In den Rhein rein.
In den Rhein rein.
Und genau da soll er angeblich bis heute liegen. Mhm. Und ich weiß, dass du und vielleicht auch ihr da draußen jetzt so denkt, ja, ist ja aber nur eine Geschichte. Ne? Das ist ja nur eine Sage und gab es diesen Schatz denn jetzt wirklich? Da muss ich zu sagen, HistorikerInnen sind sich da gar nicht so einig. Also die sagen tatsächlich, möglicherweise gab es den, vielleicht mit einem anderen Kontext, aber es gibt zumindest einen historischen Kern, der auf jeden Fall da ist. So, und den erkläre ich euch jetzt auch einmal, denn das Nibelungenlied wurde wohl vom Untergang des historischen Burgunderreichs inspiriert, das im 5. Jahrhundert von den Hunnen vernichtet wurde. Also das ist zumindest historisch auch belegbar. Und da gibt es eben Theorien, dass der Schatz eine römische Kriegsbeute gewesen sein könnte oder eben Gold, was von den Burgundern kam, was nie wieder aufgetaucht ist.
Mhm.
Also es könnte schon sein, dass das eben das besagte Rheingold ist, was da in der Sage bzw. im Lied besungen wird. Ja, angeblich soll das dann irgendwo zwischen Worms, Mainz und der Lorelei im Rhein versunken sein.
Mhm.
Und ich finde, genau da wird es dann eigentlich spannend in der Geschichte. Denn es gab tatsächlich über Jahrhunderte hinweg immer wieder Menschen, die auch tatsächlich danach gesucht haben.
Ja, und ganz ehrlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, der Rhein ist um einiges näher dran als die kolumbianische Küste.
Karibik, ja,
wird ne? schwierig. Also, da würde ich jetzt, glaube ich, auch eher mal gucken.
Ne? Also zumindest gucken kann man. Ich erkläre gleich noch einmal kurz, warum, wieso, weshalb. Aber tatsächlich, wie gesagt, viele Menschen haben sich auf die Suche begeben. Im Mittelalter fing das tatsächlich schon an. Da sind Taucher mit Gewichten in den Rhein geschickt worden, um nach diesem Schatz zu suchen. Ich bin jetzt keine erfahrene Taucherin. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich dachte so, mit Gewichten tauchen, wie schlau ist das eigentlich? Weil man kann sich jetzt denken, es kehrten nicht viele davon zurück.
Oh je. Also ich muss sagen, ich war letztes Jahr tauchen.
Hat man da auch so?
Ja, ja.
Echt?
Also es ist schon, also jetzt kommt wieder mein gefährliches Halbwissen, was ich an dieser Stelle einmal kurz als Warnung.
Gefährliches Halbwissen.
Genau. Also als Person, die einmal tauchen war, kann ich dir erzählen. Das ist schon muss, weil du gehst ja ansonsten teilweise gar nicht richtig unter. Also klar, du hast natürlich auch diese Sauerstoffflasche hinten drauf, die ist auch schon, die wiegt auch schon
gut. Die wiegt auch schon 10 Kilo gefühlt.
Total, aber das Blöde ist halt, und das habe ich auch erfahren, wenn du schwimmst, dann hast du ja schon diesen Auftrieb vom Paddeln sozusagen. Und dadurch ist es schon so, dass man dann wieder so ein bisschen auftreiben kann. Und das Gewicht steuert dem praktisch gegen. Und du hast ja auch diese Weste an, die sich ja auch mit Luft füllt.
Ja,
und dadurch hast du halt immer die Gefahr, dass du wieder nach oben treibst.
Mhm.
Und mit den Gewichten, ja, ist es halt einfach die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch. Ne? Also du kannst halt weiter tiefer tauchen und du regulierst das ja mit Hilfe der Weste, indem du Luft rein oder rauslässt. Also du kannst ja aufblasen oder ablassen. Und deswegen, also ich glaube, das hat schon Sinn, aber die Frage ist halt, hatten die so eine Luftweste?
Ich wollte gerade sagen, dann schienen wir es jetzt darauf, Leonie,
ja.
Es hatte Sinn, mit Gewichten zu tauchen, aber sie werden wohl kaum im Mittelalter eine Luftweste
das
gehabt haben.
Das würde mich auch wundern. Und dann muss ich sagen, ja, auch immer noch, um so tief zu kommen, verstehe ich.
Ja.
Ja, aber es wäre jetzt irgendwie nicht so meins.
Ich würde es auch nicht tun. Und ob sie es so freiwillig gemacht haben, man weiß es ja immer nicht. Aber ja, da sieht man halt, also selbst da fing es schon an, dass die Leute wirklich so,
ja,
wie sagt man das denn?
Goldfieber.
Goldfieber, das ist das richtige Wort. Ja, genau, die waren in so einem Rausch und haben gedacht, wir finden das. Und warum ich natürlich auch überhaupt auf das Rheingold gekommen bin, liegt natürlich daran, weil im 19. Jahrhundert hat ein bekannter Komponist, nämlich Richard Wagner, die Oper geschrieben, das Rheingold. Und da wurde der Mythos quasi nochmal komplett neu entfacht. Also man muss sagen, ich glaube, bis heute löst es schon irgendwie Faszination aus. Und Er hat die Nibelungensaga ja auch in mehrere Teile aufgeteilt. Ja. Rheingold, Walküre, Siegfried und Götterdämmerung sind quasi die Geschichte
so
des Nibelungenliedes.
Genau.
Es ist auch episch. Also ja. Wer schon mal das Vergnügen hatte, das im Theater zu sehen, der hat Glück gehabt, weil das ist wirklich so einmalig, eigentlich so ein Theater, wenn die sagen, wir führen das auf. Das Oldenburgische Staatstheater hat das zum Beispiel auch vor ein paar Jahren gemacht. Das ist schon was ganz Besonderes, also muss ich sagen. Und er hat da noch ein bisschen mehr drumherum gewoben, also es ist schon noch mehr Geschichte geworden. Er hat noch neue Figuren erschaffen, hat das mit nordischer Mythologie irgendwie verbunden. Aber eins ist halt gleich geblieben, dass dieser Goldschatz halt so Unheil bringt.
Ja.
Dass der Unglück bringt, dass man den eigentlich gar nicht haben will. Und trotzdem sind die Leute so gierig danach. Und ja, und deswegen hat dann eben auch im 20. Jahrhundert die Suche einfach nicht aufgehört. Und da kommen wir jetzt zu dem, was ich eingangs gesagt habe. Denn es gibt sogar Gerüchte, dass auch die Nationalsozialisten nach dem Rheingold gesucht haben sollen. In Archiven finden sich nämlich Hinweise auf geheime Expeditionen entlang des Rheins. Hitlers Interesse an Mythen, okkulten Artefakten und angeblich machtverleihenden Objekten ist ja eigentlich kein Geheimnis. Und auch, glaube ich, dass Herr Wagner ganz toll fand, ist auch kein Geheimnis. Und ja, ich meine, da könnte ich jetzt einfach nur sagen, siehe auch so Spekulationen rund um die Bundeslade oder den Heiligen Gral. Also er hat es damit irgendwie.
Total. Also ich glaube, da fielen gerade so zwei Begeisterungen irgendwie so ineinander. Und ja, kann ich mir auch total gut vorstellen. Er hatte natürlich auch dann ja die Macht über die möglichen Ressourcen, dass er da Leute langschickt, die das absuchen und so. Ne? Also irgendwie auch schon wieder so ein bisschen wahnsinnig. Aber ja, wenn man generell da so ein Faible für hat.
Aber auch da muss ich sagen, sie sind auch nicht fündig geworden. Also egal, wer das Rheingold bisher gesucht hat, hat es nicht gefunden. Denn da auch nochmal eine Randnotiz, das Gold ist ja wertvoll und natürlich will es jeder haben, aber es soll eben auch verflucht sein, so sagt es ja zumindest die Legende. Alle, die es besitzen, werden von Unglück verfolgt und wenn man so überlegt, das stimmt auch, also Siegfried stirbt wegen des Goldes, Kriemhild beginnt daraufhin einen Rachefeldzug und stirbt am Ende ebenfalls und auch Hagen wird ermordet. Also ja. Anheim, wenn wir in dieser Geschichte bleiben, hat es jetzt den Protagonisten und Protagonistinnen nicht so viel Glück gebracht. Ne? Und keiner kommt wirklich mit diesem Gold davon und auch bei Wagner, die Rheintöchter, die er zum Beispiel dazu geschrieben hat, die kommen damit dann auch nicht weg. Also es ist so ein bisschen so eine moderne Erzählung, so ein bisschen wie Herr der Ringe, wie Fluch der Karibik, dass man so denkt, okay, man jagt etwas und will es unbedingt haben, aber irgendwie ist es halt schwierig, es zu finden. Und wenn man es dann findet, ist es vielleicht auch gar nicht das, was man sich erhofft hat.
Nee, das ist so, ne? Also ich glaube, das malen sich dann die wenigsten aus. Was ist ja vielleicht auch gerade dieses Goldfieber, was man ja irgendwie als Begriff auch so kennt, dass man irgendwie so getrieben davon ist, diesen Schatz jetzt zu finden, dass man sich über mögliche Konsequenzen, weil ganz ehrlich, allein schon so eine Suche, die hat es ja total in sich und da sind ja auch wirklich viele schon dran verendet. Und das sind ja alles Dinge, ich sag mal so, mit einem gesunden Menschenverstand würde man ja vielleicht auch sagen, ja, also ich gehe jetzt nicht nur mit Gewichten tauchen, ohne Weste, die mich wieder nach oben bringt.
Ja.
Das ist ja schon, das sind ja alles Dinge, die man, ja, da braucht es nicht viel für, um zu sagen, das ist mir zu riskant. Aber man ist einfach so getrieben und erhofft sich dann vielleicht eine bessere Zukunft, die dann nicht eintritt. Das hat auch schon wieder so eine Tragik.
Eine sehr dolle Tragik, finde ich auch. Und das, was du gerade gesagt hast, jetzt einmal so zum Abschluss sozusagen, ist nämlich tatsächlich, ich glaube, jeder von uns hat bestimmt, zumindest als Kind mal davon geträumt, einen echten Schatz zu finden. Mhm. Also wir haben das als Kinder auch viel gespielt, dass Mama noch irgendwas im Garten vergraben hat und wir mussten es suchen. Aber so einen richtigen Schatz zu finden, ist natürlich was anderes. Und deswegen jetzt eben so quasi jeder einmal so Stift und Papier mit rausnehmen, falls ihr nämlich dieses Jahr noch an den Rhein kommt und selber einmal suchen wollt, in Anführungsstrichen. Denn es gibt ein paar Orte, an denen man rein theoretisch gesehen vielleicht etwas sehen könnte, finden könnte und sonst einfach in diese Geschichte eintauchen kann. Ich glaube, das ist das, was ich eingangs meinte, was auch einfach schön ist. Also da wäre natürlich Worms. Laut Sage ist das ja der Ort, an dem Hagen den Schatz in den Rhein warf. Also definitiv irgendwie eine Verbindung da. Und dort gab es mal ein Nibelungenmuseum, das leider nicht mehr da ist. Mhm. Aber hey, die haben immerhin noch Nibelungenfestspiele, also würde es sich auch lohnen, da einfach mal vorbeizugehen.
Also gerade das stelle ich mir auch total interessant vor und total cool. Also gerade, wer diese Mittelaltermärkte kennt, wo man ja auch wirklich für eine kurze Zeit, und das ist ja auch immer eigentlich so absurd, weil meistens trennt dann so ein kleiner Holzzaun einen von der Realität, vom Alltag. Und ich finde, das kann so toll sein, wenn die Leute da in diesen alten Gewändern rumlaufen und du denkst einfach nur so, wow, ich bin nicht mehr im 21. Jahrhundert.
Man muss sich da halt irgendwie so mitziehen lassen, ne?
Ja, total. Und, man braucht da vielleicht so eine kleine Begeisterung, aber ich denke, man kann da auch richtig gut eintauchen.
Das glaube ich nämlich auch. Und wenn ihr sonst noch irgendwie woanders hin wollt, würde der Loreley-Felsen bei St. Goarshausen auch gehen. Da hat man auf jeden Fall eine wunderschöne Aussicht, habe ich mir sagen lassen. Es ist ein recht mystischer Ort mit ganz vielen Legenden. Und einige glauben, dass der Schatz da vielleicht in einer Felsspalte verborgen liegt. Also vielleicht kann man einfach mal hingucken und sehen, vielleicht leuchtet da ja was, ne?
Ja.
Also kann ja sein. Ansonsten würde natürlich noch Xanten gehen. Das ist der Geburtsort von Siegfried, zumindest laut Nibelungenlied. Und da gibt es auch ganz viele Mythenpfade und Sagenrouten. Also wenn ihr gerne wandert, vielleicht findet ihr da ja auf dem Fußboden was.
Total schön.
Oder dann so der letzte mögliche Ort wäre Kaub und Oberwesel. Dort ist der Rhein ja besonders tief. Und Tauchergruppen waren dort tatsächlich bis in den 80er Jahren aktiv. Ohne Erfolg allerdings. Allerdings muss ich an der Stelle dann auch einmal sagen, also das ist wirklich wichtig, denn der Rhein ist sehr gefährlich. Also wer jetzt gedacht hat, ich schipper da mal einfach so rüber, das geht natürlich nicht.
Die Strömung ist auch das Gefährliche.
Genau, die haben eine sehr, sehr heftige Strömung, schlechte Sicht. Und tatsächlich ist es auch so, habe ich extra rausgesucht, ohne Genehmigung darfst du dort gar nicht buddeln oder tauchen gehen. Also das musst du dir tatsächlich vorher genehmigen lassen.
Gut zu wissen, du.
Aber hey, ich sag's ja, ein Spaziergang am Ufer, das könnt ihr machen. Ne, guckt mal, vielleicht blitzt dir irgendwas raus, wenn die Sonne so aufs Wasser fällt. Vielleicht sieht man sicher was.
Ja, nimmt vorsichtshalber vielleicht den Hund mit, wenn der anfängt zu buddeln, dann... Das, ne?
Das ist doch, da kann man nichts zu sagen. Und ja, also sonst regt einfach so ein bisschen die Fantasie an und stellt euch vor, vielleicht ist das ja ein Stück vom Rheingold, was da unten liegt. Und das war eigentlich die Folge zu den verlorenen Schätzen, die leider immer noch verloren sind.
Ja,
aber vielleicht auch gut. Ich sag ja, manchmal ist es
ja
auch
also
ganz gut.
Ich würde vielleicht noch als letzten Ort nochmal eben kurz die Küste von Cartagena hinzufügen.
Also wenn ihr mal in der Karibik
wenn
seid.
Wenn ihr da seid. Auch da weiß man ja zumindest, dass der Schatz echt ist. Und dass sich da vielleicht die Mühe lohnt. Muss man ein bisschen aufpassen, weil wie gesagt, so Kolumbien findet das nicht so lustig, wenn man da hingeht.
Ja.
Also das würde ich vielleicht dann, ich würde es vielleicht
doch
nicht
den Hund machen lassen, man weiß es nicht.
Auch den Hund machen lassen. 600 Meter tief.
Du schaffst das, Baldi.
Mal bitte.
Ja, genau. Also die nächste Urlaubsplanung habt ihr damit jetzt schon mal von uns bekommen.
So sieht's aus, ja.
Damit bedanken wir uns wie immer fürs Zuhören. Freuen uns, wenn ihr in 2 Wochen wieder mit dabei seid.
Auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.